Bevor es losgeht, habe ich eine kurze Vorweihnachtsbeobachtung. Alle rennen ja gerade durch die Läden auf der Suche nach passenden Schnäppchen und verschenken dann oft Dinge, die keiner braucht. Waffeleisen in Elchform oder blinkende Socken, du kennst das bestimmt. Wenn du aber in der Weihnachtszeit oder über Silvester verreist, gibt's ein richtig gutes Schnäppchen, das dir wirklich etwas bringt. Und zwar mein 15% Rabattgutschein für Saily. Denn mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du bei unserem Podcast-Sponsor Saily auch in der Weihnachtszeit 15% auf Datenpakete für über 200 Destinationen weltweit. Saily kennst du, ist der bekannteste eSIM-Anbieter und mit Saily tappst du im Ausland nicht in die Roaming-Falle, bist automatisch immer im schnellsten Netz und surfst dank dem Saily-Webschutz auch sicher und anonym. Lad dir jetzt die Saily-App herunter, hol dir das Schnäppchen, alle Infos und den Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Mein Weg ist wahrscheinlich nicht der, den jeder gehen würde. Also ich bin ohne Plan, ohne irgendetwas und mit sehr, sehr wenig Startkapital damals nach Südostasien ausgewandert. Ich habe das einfach alles auf mich zukommen lassen und ohne feste Vorstellung bin ich bisher immer am weitesten gekommen.
Ich habe mich für gewisse Sachen einfach bei dem Minister vor die Tür gesetzt, tagelang, bis er einfach mal nicht mehr an mir vorbeilaufen konnte, ohne zu fragen, was ich denn jetzt eigentlich will. Und da leiden viele drunter, die hierher kommen, weil sie denken, okay, wir machen alles richtig, wir bringen alle Papiere bei. Und das machen sie auch so und dann passiert erstmal gar nichts.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute wird es im Podcast exotisch, denn es geht zum einen nach Südostasien, nach Kambodscha und dann auf die ganz andere Seite der Erdkugel in die Karibik, auf die kleine Insel Dominica. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Update-Folge hier bei Einfach Aussteigen, in der ich wieder zwei Gäste eingeladen habe, die bei mir schon einmal zu Gast waren. Heute will ich allerdings von Ihnen wissen, was ist in den letzten Jahren alles passiert? Wie hat sich Ihr Leben im Traumland verändert? Sind Sie noch da oder sind Sie schon wieder zurück? Was waren vielleicht die schönen Momente? Welche Krisen mussten Sie überstehen? Und so weiter. Ich kann heute nur empfehlen, unbedingt bis zum Schluss dieser Folge dran zu bleiben, denn dann erfährst du auch, was die Podcast-Episode in der nächsten Woche mit der von heute zu tun hat. Ja, ich bin Nicolas Kreuter, der Host und Macher hier im Auswanderer-Podcast. Und du hast bestimmt mitbekommen, ich habe ja diesen Sommer auch den Einfach-Aussteigen-Club ins Leben gerufen, in dem inzwischen über 140 Mitglieder dabei sind. Das sind Menschen, die gerade auswandern, ausgewandert sind oder kurz davor stehen. Du bekommst in der Club-Community da täglich sehr persönliche Einblicke in aktuelle Auswanderungen. Außerdem, falls du gerade dabei sein solltest, in ein neues Land zu gehen, bekommst du natürlich Unterstützung und Tipps oder generell auch ja, Unterstützung für deine nächsten Schritte und deinen Neustart. Noch ein Hinweis, und zwar morgen Abend gibt es den ersten Club-Live-Call. Da sind hoffentlich alle 140 Mitglieder live dabei. Wir treffen uns jetzt ab sofort immer einmal im Monat zu einem wichtigen Austausch. Außerdem gibt es auch einen Blick hinter die Podcast-Kulissen. Also ich kann dir nur empfehlen, komm rein. Ja, diesen Club-Call, wie gesagt, gibt es einmal im Monat. Wenn du dabei sein willst, dann werde Mitglied im Einfach-Aussteigen-Club. Alle Infos dazu gibt es auch über den Link in den Shownotes.
Mein Podcast.
Im Juli 2021, also vor über 4 Jahren, war Andreas Stöcker bei mir im Podcast zu Gast. Er ist ursprünglich Ende der 90er nach einem Urlaub mit Freunden in Thailand einfach nicht mehr zurück nach Berlin, sondern ist direkt da im Land geblieben. Auf der Insel Koh Chang hat er sich dann in eine Frau verliebt, ein Restaurant aufgemacht, eine Insektenfarm betrieben und noch einiges mehr. Und ja, das alles ursprünglich mit einmal 10.000 Mark, die er dabei hatte. Seit 2007 lebt Andreas inzwischen in Kambodscha. Wie er dort gelandet ist, das hörst du in der ersten Folge bei mir im Podcast. Ich habe sie dir in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich jetzt sehr zu hören, was bei Andreas in den letzten 4 Jahren passiert ist und wie sein Alltag heute aussieht. Willkommen zurück im Podcast. Hallo Andreas.
Hallo Nicolas.
Ich freue mich sehr. Als wir vor 4 Jahren gesprochen haben, hast du, als du bei dir aus dem Fenster gesehen hast, viel Grün, viel Natur gesehen, die Sonne hat geschienen. Was siehst du heute, wenn du aus dem Fenster schaust?
Immer noch viel Grün, viel Natur, ein bewölkter Himmel und Nieselregen.
Was? Okay. Aber das heißt, du bist noch im selben Haus oder am selben Ort oder wo lebst du aktuell?
Wir wohnen jetzt hier über 5 Jahre in diesem Haus. Also ich bin dann noch im selben Haus und natürlich auch noch im selben Ort, in Kep.
Kep, ich habe nochmal geguckt, das ist ja so ein Küstenort im Süden von Kambodscha. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Wie muss man sich so diese Region vorstellen, wo du lebst?
Ja, zunächst mal, also Kep ist auch der Name der Provinz hier. Das ist die kleinste Provinz Kambodschas. Ohne Industrie, ohne irgendwas, die sind hier nur auf Tourismus angewiesen. Sehr viel Natur, Nationalpark gibt es hier. Wir sind Nachbar von Vietnam, also die vietnamesische Grenze ist nur so 50 Kilometer hier von meinem Wohnort entfernt. Ich kann nur sagen, es ist wunderschön, es ist sehr, sehr ruhig hier, also hier ist nichts los, hier gibt es kein Nachtleben, hier laufen die Kühe über die Straße. Und ja, also wie gesagt, ist ein Ort zum Erholen und für Leute, die Ruhe suchen.
Sind da denn auch viele Touristen oder ist das eher keine Region, wo Touristen groß unterwegs sind?
Ja, eigentlich ist das hier schon ein Touristenort. Also vor der Corona-Zeit sind hier auch sehr viel westliche Touristen gewesen. Das hat sich dann natürlich während dieser Zeit also geändert. Und seitdem das sich wieder normalisiert hat, ist aber der Tourismus noch nicht so richtig wieder in Gang gekommen. Tourismus ist hauptsächlich hier eigentlich nur durch lokale Touristen, also an Wochenenden ist es hier sehr voll, zu Feiertagen ist es hier sehr, sehr voll. Da kommen die ganzen Kambodschaner aus Phnom Penh hier und verbringen ein paar schöne Tage an der Küste.
Ja, also ich kann nur empfehlen, unbedingt vorher noch in die erste Folge mit dir reinzuhören, denn du lebst seit Ende der 90er in Südostasien, hast viel gemacht, hattest Ferienbungalow-Anlage, eine Insektenfarm, hast jetzt aber, soweit ich weiß, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dann bist quasi wieder in deinen ursprünglichen Beruf zurück und hast als Webseitenbauer wieder angefangen. Was machst du heute? Wie sieht dein Alltag aus?
Ich bin immer noch Webdesigner. Ich baue Webseiten, betreue Webseiten für meine Kunden, die hauptsächlich aus Deutschland und Österreich kommen. Und ja, mein Tag ist relativ entspannt. Ich arbeite natürlich sehr viel, sitze sehr viel vorm Computer. Mir macht das aber einen Heidenspaß, immer noch, auch nach 16 Jahren noch. Und insofern ist das völlig in Ordnung für mich. Also ich habe ein entspanntes, fröhliches Leben hier, sagen wir es so.
Also wenn wir jetzt zurückblicken auf 2021 im Vergleich zu heute, was hat sich da bei dir konkret verändert?
Im Grunde genommen gar nichts. Ich bin älter geworden.
Ah, wirklich, ja?
Ja.
Das
ja,
zieht aber nicht an dir vorbei, ja?
Nee, aber geändert hat sich nichts. Also in Kep ändert sich sowieso sehr wenig. Hier ist immer noch alles genauso wie vorher, es ist immer noch ruhig, es sind ein paar Gebäude dazugekommen, ich wohne immer noch im selben Haus hier mit meiner Lebenspartnerin, meiner kambodschanischen, mein Sohn lebt auch immer noch bei mir und mein Arbeits- oder mein Tagesablauf hat sich auch nicht verändert, ich treibe immer noch viel Sport, sitze am Computer und meditiere und das war's eigentlich, was ich vor 4 Jahren auch schon gemacht habe.
Ja, ich habe das am Anfang auch gesagt, du lebst seit 26 Jahren in Südostasien und du hast einen Blog, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Und da habe ich auch einen Artikel gefunden mit dem Titel, wie ich 26 Jahre in Südostasien finanziell überlebt habe, weil dich fragen ja auch immer wieder viele, wovon lebst du eigentlich? Ich meine, klar, jetzt ist, ne, du baust Webseiten, aber ich wollte dich jetzt auch mal fragen, was sind deine wichtigsten Learnings, um eben so lange im Ausland überleben zu können?
mein Weg ist wahrscheinlich nicht der, den jeder gehen würde. Also ich bin ohne Plan, ohne irgendetwas und mit sehr, sehr wenig Startkapital damals nach Südostasien ausgewandert. Ich habe das einfach alles auf mich zukommen lassen, habe aber mal fest im Kopf gehabt, dass ich auf jeden Fall nicht zurückkehren möchte. Und insofern, habe ich gelernt, sei flexibel, ne? Sei flexibel, habe Kontakte, halte die Ohren und die Augen offen, mach dir Gedanken. Und ohne feste Vorstellung bin ich bisher immer am weitesten gekommen. Ich habe dann immer das gemacht, was sich ergeben hat. Es hat sich auch komischerweise immer irgendetwas ergeben. Mein großes Learning ist, dass Auswandern mit einer festen Planung in ein Land, was man noch gar nicht kennt, wahrscheinlich nicht so der richtige Weg ist für mich.
Aber wie schwer ist es denn finanziell in Südostasien zu überleben? Also jetzt auch heute mit dem, was du machst und mit dem, was das Leben kostet.
Ich bin nicht reich geworden hier in Südostasien, aber ich kann leben. Ich kann auch gut leben. Es gab Zeiten, da war es auch sehr knapp gewesen. Das kam mitunter mal vor. Aber ansonsten, nach so langer Zeit ist es für mich relativ einfach, hier in Südostasien zu überleben. Für jemanden, der neu hierher kommen würde, vielleicht nicht gerade so, weil, wie gesagt, man muss sich natürlich erstmal einleben in die ganze Geschichte und lernen, wie funktioniert das hier alles. Ansonsten lebt man hier natürlich wesentlich günstiger als wir in Europa. Na, die Mieten sind wesentlich geringer, die Lebenshaltungskosten sind wesentlich geringer, so dass ich auch gar nicht so viel verdienen muss, um hier gut zu leben. Das ist übrigens auch mein Vorteil als Webdesigner. Aufgrund meiner wesentlich geringeren Lebenshaltungskosten bin ich also in der Lage, meinen Klienten also auch günstigere Preise als wie meine Mitstreiter aus Europa zu bieten. Also wie gesagt, für mich ist es im Augenblick oder war es auch die ganze Zeit also immer möglich zu überleben. Ja, wobei, wie gesagt, es gab natürlich auch Hindernisse, klar, mit engen Zeiten dazwischen. Aber das hat sich alles immer wieder eingerenkt.
Ja, weil du hattest mir im ersten Gespräch auch gesagt, dass du so im Monat, ihr ihm glaube ich zu dritt so um die 1000 bis 1200 Dollar zum Leben braucht, inklusive Miete. Weil hier in Europa ist das Leben ja deutlich teurer geworden in den letzten 4 Jahren. Wie sieht's in Kambodscha aus?
Ja, es ist auch hier etwas teurer geworden, allerdings nicht dramatisch. Also ein bisschen. Ich komme hier immer noch mit etwa 1200 Dollar mit einem 3-Personen-Haushalt aus. Die Miete ist zum Beispiel bei mir immer noch genau dieselbe, wie vor der, wo wir hier eingezogen sind, also vor ungefähr 6 Jahren in dieses Haus hier. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Die Stromkosten sind auch dieselben geblieben. Wasser ist genau dasselbe geblieben. Die Preise auf dem Markt haben sich geringfügig erhöht, allerdings auch nur für bestimmte Artikel. Und insofern hat sich kaum was verändert für uns hier.
Bist du eigentlich noch oft in Deutschland?
Nein, also nicht mehr. Das letzte Mal, das war vor 6 Jahren, als meine Mutter verstorben ist, da war ich für 10 Tage nochmal in Deutschland gewesen und seitdem nicht mehr, weil ich habe keinen Grund da hinzufahren, hinzufliegen. Mhm. Ich halte mit meiner Familie Kontakt. Ich habe mit meiner Cousine jeden Sonntagabend WhatsApp, 1 Stunde Gespräch und das ist eigentlich auch das Einzige. So natürlich auch ein paar Freunde, aber die sind auch nicht mehr in Deutschland, in Italien leben die und an anderen Orten noch und mit denen bin ich halt per WhatsApp dann in Kontakt und das eben auch nur sporadisch ab und zu.
Das ist ja aber schön, dass man so einen festen Termin hat, wo man sich so zu einem Wochengespräch trifft.
Ja, sie ist ja nun auch schon über 80 Jahre alt, die gute Dame. Und da bin ich natürlich dann immer eine willkommene Abwechslung zum Wochenende praktisch mit den Neuigkeiten aus Kambodscha.
Ja, apropos Neuigkeiten aus Kambodscha. Wenn wir so auf die letzten 4 Jahre zurückschauen. Ich habe gelesen, dass im Sommer der Konflikt an der thailändischen Grenze wieder ausgebrochen ist. Jetzt soll es offenbar ein Friedensabkommen zwischen Thailand und Kambodscha geben. Wie ist denn da die Situation generell im Land?
Ich kenne auch nur das, was ich hier aus den Medien lese. Hier bei uns in Kep merkt man davon überhaupt gar nichts. Wir sind genau am anderen Ende von Kambodscha, also an der vietnamesischen Grenze im Süden. Das Ganze hat sich ja im Norden an der Grenze zu Thailand abgespielt. Die einzige Veränderung, die wir gemerkt haben, ist, dass also keine thailändischen Produkte mehr zu haben waren auf den Märkten und in den Geschäften. Die wurden aber relativ schnell durch kambodschanische Produkte ersetzt und insofern gab es da also auch keinen Mangel an irgendetwas. Ansonsten haben wir hier überhaupt nichts davon gemerkt. Ich habe ab und zu mal was gespendet für die armen Leute, die da aus ihren Dörfern vertrieben wurden an der Grenze, und das waren eigentlich meine einzigsten Berührungspunkte damit.
Aber weil ebenso, ich meine, Deutschland gibt ja dann relativ schnell eine Reisewarnung raus, so aus Sicherheitsgründen oder so, hast du keine Veränderungen festgestellt?
Nein, diese ist auch völlig unnötig, also eine Reisewarnung hier, weil im ganzen Land läuft alles ganz normal. Es gibt keine Veränderungen durch diesen Konflikt. Und sofern man nicht, also da in diese Grenzregion kommt man eh nicht rein, das ist abgesperrt, das Gebiet. Und im Rest des Landes, wo so speziell, wo sich auch Touristen aufhalten oder so, überhaupt gar keine Veränderung. Da ist alles noch genauso wie vorher.
Ja, nach Thailand auszuwandern bzw. da bleiben zu können, wird ja auch immer schwieriger für Ausländer. Du bist damals 2007 unter anderem auch aus dem Grund dann nach Kambodscha weitergewandert. Wie erlebst du generell Kambodscha als Land für Auswanderer in den letzten Jahren? Kommen da immer mehr? Ist das weniger geworden? Und auch wie schwierig ist es inzwischen, da ein Visum für Kambodscha zu bekommen?
Kambodscha ist ja nun nicht unbedingt ein typisches Auswanderungsland, so wie das ja Thailand gewesen ist oder immer noch ist. Es hat einen leichten Anstieg gegeben an Ausländern, die hierher gezogen sind, darunter viel Amerikaner. Allerdings hält sich das im Vergleich zu Thailand immer noch in Grenzen. Also das nicht unbedingt, dass man das jetzt so gleich merken würde. Ich habe halt nur jetzt speziell in der letzten Zeit eben Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir sind jetzt auch hierher gezogen, okay. Und ein Visum zu bekommen ist immer noch relativ einfach. Pensionäre zum Beispiel kriegen ein Jahresvisum völlig problemlos, ohne dass die sie auch irgendwie einen Rentennachweis vorlegen müssten. Ja, das ist dann immer ein Jahr gültig, dieses Visum. Dann muss halt nur als Voraussetzung über 55 Jahre alt sein. Für Leute, die hier ein Geschäft betreiben wollen, so wie ich das habe, also das ist das Business-Visum, das ist auch ein Jahr gültig. Auch das ist relativ problemlos zu bekommen. Damit verbunden ist dann immer auch eine Arbeitsgenehmigung, die auch ein Jahr gültig ist. Auch die zu bekommen ist kein Problem. Und insofern hat sich da zuvor hier kaum etwas verändert. Also es ist kein Vergleich mit den Hürden, die da in Thailand existieren.
Also sag mal, bist du denn inzwischen mal eingebürgert worden oder verlängerst du jedes Jahr dann dein Visum?
Ich verlängere jedes Jahr mein Visum, genauso wie das für meinen Sohn. Ich würde gerne kambodschanische Staatsbürgerschaft annehmen. Ja, würde ich machen, wäre für mich also kein Problem, weil ich, soweit ich informiert bin, kann man ja also dann eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Den deutschen Pass würde ich natürlich nicht aufgeben, ja. Ne? Wenn man dann beide Staatsbürgerschaften hätte, wäre das ein Riesenvorteil für mich. Aber da ist es dann nicht mehr so einfach, weil für die Einbürgerung wäre also erforderlich, dass man also fließend Khmer die Landessprache spricht. Und da muss ich ehrlich sagen, da tue ich mich sehr schwer mit, weil es eine sehr schwer erlernbare Sprache. Und ich bin nicht unbedingt so sprachbegabt. Das ist auch ein sehr aufwendiger, bürokratischer Prozess, den man dann da eingeht, der bis zu einem halben Jahr dauern kann, wie ich gelesen habe. Und insofern habe ich das dann also noch nicht versucht.
Das heißt, du weiterhin hauptsächlich Englisch, ne, denke ich mal. Oder spricht dein Sohn Khmer?
Mein Sohn spricht fließend Khmer, fließend Deutsch, fließend Thai und fließend Englisch.
Sehr gut. Wahnsinn.
Ja, der ist da weit voraus, weil ich spreche Deutsch, spreche Englisch und ja, so ein paar Brocken Khmer. Also ich kann auf der Straße meinen Weg gehen, aber das war es dann auch schon gewesen.
Weil du gesagt hast, Kambodscha ist nicht so ein typisches Auswanderungsland. Was würdest du sagen, für wen ist das richtige Land? Oder aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, wenn man da leben möchte?
Ja, man muss ein bisschen risikofreudig sein, weil speziell in Deutschland, die Leute, die legen ja immer ganz besonderen Wert auf erstklassige medizinische Versorgung, die ist hier natürlich nicht unbedingt so gegeben. Na, in der Hauptstadt Phnom Penh, da gibt es natürlich schon sehr gute Krankenhäuser. Aber so wie man also in anderen Orten ist, dann lässt das auch schon nach alles. Man muss die Wärme und tropisches Klima natürlich mögen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keine speziellen Dinge, die man da irgendwie mitbringen müsste, um hier halt leben zu können. Ne?
Aber was würdest du auch sagen vom Charakter her?
Auf jeden Fall freundlich sollte man sein, aufgeschlossen sollte man sein. Die Menschen sind hier super freundlich. Also so Gesichter, wie ich das noch in Deutschland auf der Straße also erlebt habe, mit den Mienen, mit denen die Leute da rumlaufen, sowas gibt es hier alles nicht. Die Leute lachen, die sind fröhlich. Mir sagen hier auf der Straße Leute, hallo, guten Tag, winken mir zu, die ich gar nicht kenne. Das ist überall so. Und also wie gesagt, man sollte auf jeden Fall nicht so ein Griesgram sein.
Als wir vor 4 Jahren das erste Mal beziehungsweise das letzte Mal gesprochen haben, hast du auf die Frage, wie dein Leben in 2 Jahren aussieht, Folgendes geantwortet. Du hast gesagt, ich pflege einen buddhistischen Lebensstil und im Buddhismus ist die Zukunft reine Illusion, mit der man sich nicht unnötig beschäftigen soll. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie mein Leben in 2 Jahren aussieht. Wenn wir jetzt heute nochmal den Blick versuchen, in die Zukunft zu wagen, ich formuliere die Frage mal anders. Was für Träume und Wünsche hast du noch?
Im Grunde genommen kann ich nur das unterschreiben, was ich damals gesagt habe. Das ist immer noch das. Ja, ich denke also nicht über die Zukunft nach und renne irgendwelchen Träumen hinterher, weil das, was ich mir jetzt erträume, wenn ich das nicht erreiche, erfolgt eine Enttäuschung. Und eine Enttäuschung ist nicht das, was das Leben unbedingt fröhlich macht. Und insofern gebe ich mich auch solchen Illusionen überhaupt gar nicht hin.
Dann stelle ich die Frage anders. Du bist zufrieden, so wie du heute lebst?
Ja, das bin ich.
Das ist doch toll, wenn man das so sagen kann. Vielleicht noch kurz zu deinem Sohn, der ist 23. Was hat der noch für Pläne? Hat er dir was gesagt oder tickt der wie sein Vater?
Ich glaube fast, dass der wie sein Vater tickt, weil auch er lässt das Leben auf sich zukommen. Er gibt natürlich Gas, ist klar. Er lernt im Internet, er hat einen Computerreparaturservice am Laufen und er handelt mit Kryptowährungen und macht natürlich viel, aber das ist eben alles im Jetzt. Also das passiert jetzt. Ja? Und das ist jetzt nichts, was er in der Zukunft, weiß er auch nicht, was da passieren wird. Und insofern denke ich schon, dass er eher so gepolt ist, wie ich das bin.
Lieber Andreas, herzlichen Dank für das Update nach 4 Jahren hier im Podcast. Ich stelle die Uhr und rufe in 4 Jahren nochmal an und dann wollen wir sehen, wie dein Leben aussieht. Ich mache das so lange, bis du mir die letzte Frage richtig beantwortest.
Was heißt richtig? Ich habe sie dir richtig
beantwortet. Ja, für mich richtig. Ich weiß ja.
Ja, nee. Melde dich jederzeit, Nikolas, natürlich auch wieder gerne in 4 Jahren und auch ich bin gespannt, ob das immer noch genauso sein wird oder ob sich was verändert hat. Aber was wäre das Leben, wenn man nicht noch auf Überraschungen hoffen könnte? Ne? Wer weiß, was passiert.
Alles Gute, bis dann.
Jawohl, bis dann, Nikolas. Tschüss.
Das war das Update mit Andreas Stöcker, der seit 1999 in Südostasien lebt und bei mir vor 4 Jahren schon einmal zu Gast war. Die Bilder zu der Update-Folge gibt's natürlich auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt rein. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal weiter und zwar von Kambodscha in die Karibik.
Mein Podcast.
Dorthin ist 1997 die ehemalige Schweizer Reiseleiterin Annette Payer-Lörner ausgewandert und hat gemeinsam mit ihrem Mann ein Hotel eröffnet. Am 16. November 2021 war sie bei mir zu Gast und hat ihre Geschichte erzählt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör unbedingt nochmal rein, denn diese Episode hat übrigens auch das Leben eines Podcast-Hörers von mir völlig auf den Kopf gestellt. Was das genau bedeutet, das hörst du jetzt auch im Update mit Annette. Ich freue mich sehr, dass wir nach 4 Jahren wieder sprechen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Nicola, vielen herzlichen Dank für den Update, den wir jetzt machen.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder sprechen. Als wir das letzte Mal ja gesprochen haben, und da fangen wir jetzt an, hast du, als du bei dir aus dem Fenster gesehen hast, deinen Garten gesehen mit Kokospalmen, deinen Pool und dahinter das Meer. Was siehst du heute?
immer noch genau das Gleiche, weil ich sitze wieder im Büro. Tut mir leid.
Aber das heißt, du bist nicht umgezogen, ihr habt nicht den Weg zurück in die Schweiz angetreten und so weiter. Du bist immer noch am selben Ort.
Oh ja, natürlich. Das ist immer noch mehr oder weniger das Gleiche. Natürlich mit etwas Änderungen, vor allem seit der Pandemie. Aber ja, ich sehe immer noch das Gleiche wie vor 4 Jahren. Da hat sich nichts verändert.
Sehr cool. Ja, über das, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, sprechen wir natürlich jetzt heute in der Update-Folge. Was mich erstmal interessiert, es ist ja gerade Off-Season, bei euch ist so ein bisschen ruhiger im Hotel. Wie geht's dir heute?
Ach, mir geht's gut. Wir haben ja jedes Jahr machen wir von 1. September bis Mitte Oktober schließen wir das Hotel und das Restaurant. Erstens mal, um natürlich Renovationsarbeiten auch durchzuführen, größere Sachen, die man halt da nur durchführen kann, wenn keine Gäste da sind. Zweitens ist der September traditionell ein sehr, sehr, sehr flauer Monat, also da kommt praktisch niemand. Früher hatten wir ja das ganze Jahr geöffnet. Es ist halt immer noch in den Köpfen der Leute, September ist der Hurricane-Monat, was irgendwie stimmt. Wobei wir natürlich längst nicht jedes Jahr einen Hurricane haben, aber man braucht einfach auch Zeit für sich, einfach auch um mal zu sein.
Ja, deswegen, das wollte ich dich gerade fragen, das ist ja wahrscheinlich auch so die Phase, wo ihr mal entspannen könnt, wo ihr Urlaub habt. Fahrt ihr da auch mal weg oder wie verbringt ihr dann die Zeit?
Also seit dem Hurricane Maria vor, was ist das jetzt schon wieder, 8 Jahre her, verreisen wir im September nicht mehr. Nein, da fahren wir nicht mehr weg. Früher haben wir das ab und zu gemacht. Vor allem sind auch in Europa dann gewisse große Trade-Shows, die eigentlich sehr interessant wären für uns. Aber einem Event wie Maria, auch wenn nichts Schlimmes einem selber passiert, das packt man nicht alleine. Also wir sind im September immer hier.
Ja, wir haben ja auch im Herbst vor 4 Jahren gesprochen. Da war dieser Hurricane auch ein Thema, der ja die Insel fast vollständig verwüstet hat. Und ich kann mich aber an einen Satz von dir oder an einen Spruch von dir erinnern. Du hast damals zu mir gesagt, der Hurricane war ein Piece of Cake im Vergleich zu dem, was dann mit der Pandemie kam. Weil zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, war die Pandemie ja noch da. Es war so quasi so das Ende der Pandemie. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
Ich bin immer noch der gleichen Meinung. Also die Pandemie hat natürlich so wahnsinnig viele Schäden angerichtet. Und ich meine das jetzt nicht nur hier unmittelbar bei uns aufs Geschäft bezogen. Die Pandemie hat alles verändert. Die Pandemie hat die Menschen verändert. Die Menschen sind nicht mehr gleich wie vorher in meinen Augen. Das merke ich auch bei den Gästen. Und für mich nicht zum Besseren. Also diese ganze Isolationspolitik, unter denen ja viele Menschen gelitten haben, wir in Dominica und auch in der Schweiz, vielleicht nicht so stark wie in anderen Ländern, aber das hat die Leute doch sehr verändert.
Wie merkst du das? Also was ist anders?
Also ich merke das zum Beispiel am Verhalten der Leute. Viele Leute wussten mindestens die ersten, sag ich jetzt mal, 2 Jahre nach der Pandemie gar nicht mehr richtig, wie man kommuniziert. Weil sie sich so daran gewöhnt hatten, dass man einfach vor dem Computer sitzt und auf Knöpfe drückt und dann passiert etwas und das ist halt im realen Leben nicht so, in Gottes Namen nicht. Aber gut, man kann es wieder nicht verallgemeinern, aber ich merke einfach einen großen Unterschied zu der Zeit vor der Pandemie, wie die Leute auf Sachen reagieren, wie sie kommunizieren, wie sie sich selber rüberbringen, was sie von einem erwarten. Das ist so meine Erfahrung.
Was würdest du für euch sagen, wie seid ihr durch diese Zeit gekommen? Weil ich weiß noch, als wir gesprochen haben, ihr hattet ja eigentlich vor, in dieser Zeit euer Hotel zu renovieren. Ihr hattet extra angespartes Geld dafür gehabt, was ihr dann aber selber gebraucht habt, um durch diese Pandemiezeit zu kommen. Wie blickst du so auf euch zurück, wie ihr das gemeistert und geschafft habt?
Also wir persönlich, wir sind eigentlich ganz einfache Leute. Wir strecken uns nach der Decke. Also wir haben das persönlich insofern gut überstanden. Natürlich vom Geschäft her war es eine Katastrophe. Wir mussten dann auch gewisse Sachen machen, die wir eigentlich nicht machen wollten. Eben zum Beispiel, um den Angestellten überhaupt noch ein bisschen Geld zur Verfügung stellen zu können. Ja, und natürlich, das Geld haben wir halt aufbrauchen müssen, weil es hat ja auch bei uns sehr lange gedauert. Und dann, als die Pandemie so im Gange war, ich weiß es gar nicht mehr, doch ich glaube, wir hatten darüber geredet, da gab es ja so verschiedene Initiativen der Regierung, dass wir wieder aufmachen konnten, dass wir Quarantäne-Leute empfangen konnten, was natürlich auch im Vorfeld sehr viel Geld gekostet hat, weil man alle möglichen Sachen einrichten musste.
Weil du gerade gesagt hast, wir sind es gewohnt, oder wie hast du das formuliert? Wir strecken uns nach der Decke. Genau, wir strecken uns nach der Decke. Welche Charaktereigenschaft braucht man denn, um sowas zu überstehen?
Ich weiß es auch nicht. Man ist einfach da und man macht das Beste aus der Situation. Und wir haben vielleicht, es war vielleicht, wie soll ich sagen, im Vergleich zu den industrialisierten Ländern, war es bestimmt viel weniger schlimm, weil wir hatten natürlich immer noch die Freiheit rauszugehen, zwar eingeschränkt, aber wenn wir unseren Nachmittagsspaziergang mit den Hunden im Akuschrivali gemacht haben, da war kein Mensch, der geguckt hat, ob wir jetzt eine Maske tragen oder nicht, weil eben kein Mensch da war. Also. Und ja, man muss einfach durch. Mhm. Und klar, am Anfang hat man gedacht, es dauert ein paar Monate und dann hat sich das gezogen. Ja, ich denke, wie alle anderen, die das mit einem blauen Auge überstanden haben.
Ja, aber bei euch ist natürlich, ne, ihr seid ja auch komplett vom Tourismus abhängig und seid da natürlich total getroffen worden. Und ich habe da echt immer auch meinen Hut gezogen, auch gerade vor Menschen wie euch, die da halt nicht die Sachen gepackt haben und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt wieder zurück, weil es ja auch euer Lebenswerk ist, was man ja auch einfach nicht so zurücklassen kann. Deswegen auch so die Frage, wie ist das Geschäft jetzt heute inzwischen? Also seid ihr wieder auf dem Stand, wo ihr vor Corona wart oder ist das gar nicht mehr zurückgekommen?
Nee, noch nicht ganz. Das hängt allerdings auch stark damit zusammen, dass das Tauchcenter, das hier bei uns ganz in der Nähe war, was von Freunden von uns betrieben wurde, die Pandemie nicht überlebt hat. Die sind dann zurück nach Europa. Ja. Und da fehlt uns natürlich schon das ganze Tauchgeschäft, was ja nicht unwesentlich war. Wir kommen schon wieder irgendwo hin. Also wie gesagt, es gibt uns noch, wir leben noch. Haha. Und wir sind noch nicht da, wo wir vorher gewesen sind. Aber ich denke, das kriegen wir schon wieder hin. Weißt, Dominica ist halt wie immer gewesen und ist immer noch eine insofern schwierige Destination, natürlich eine sehr schöne Destination, wegen der Schwierigkeiten, hierher zu kommen. Und da hat sich nichts geändert oder nicht viel geändert.
Ja, vielleicht so der Blick auf die positiven Sachen in den letzten 4 Jahren. Was würdest du sagen, was sind so die Dinge, die eben so mit zu den größten Veränderungen gehörten, jetzt seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
Also großartig viele Veränderungen hat es nicht gegeben. Wie gesagt, der Tauchcenter ist weg, was natürlich sehr schade ist. Dominica ist naturmäßig Gott sei Dank immer noch sehr schön. Wir sind älter geworden. Eindeutig. Und letztes Mal hatten wir ja schon drüber gesprochen, vor 4 Jahren, dass wir dann so ungefähr mit 60 uns zurückziehen möchten. Das wäre jetzt. Aber wir sind halt immer noch hier.
Ja, du hast in dem ersten Gespräch erzählt, wir werden bald 57 und wir möchten uns mit 60 langsam aus dem Geschäft zurückziehen. Unser Ziel ist es, in 3 bis maximal 7 Jahren das Hotelgeschäft abgeben zu können. Wir würden dann einfach auf dem Bungalow-Grundstück wohnen bleiben und unseren Lebensabend verbringen und ich möchte mich dann um den Tierschutz kümmern. Jetzt wollte ich dich fragen, wie sieht dein Lebensabend aus aktuell?
Der hat noch nicht stattgefunden.
Was ist da los?
Also wir sind immer noch selber im Geschäft natürlich. Was sich seit der Pandemie auch herausgestellt hat, es ist unglaublich schwierig geworden, vernünftiges Personal zu kriegen. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren, würde ich sagen, haben wir einige Stellen sehr gut besetzen können. Aber es ist einfach... Das hat auch wiederum mit der Pandemie zu tun. Gerade sehr junge Leute, die sind absolut unzuverlässig. Wir haben einen Durchlauf von, ich weiß nicht, wie vielen Leuten im Restaurant vor allem gehabt. Und dann ist es halt immer wieder so, das Geschäft muss einfach weitergehen. Speziell in der Hochsaison muss man immer selber wieder einspringen. Also wir sind im Prinzip noch am gleichen Punkt wie damals, aber eben jetzt über 60. Und wir wollen jetzt schon ernsthaft wirklich etwas unternehmen. Ich muss gestehen, ich habe auch bei mir gemerkt, ich bin sehr, sehr heikel, wenn sich jemand interessiert. Weil ich habe natürlich schon gewisse Vorstellungen von jemandem, der das übernehmen oder mindestens mal pachten könnte, gewisse Dinge weiterzuführen, die wir angefangen haben. Also es ist nicht ganz einfach, muss ich gestehen. Liegt aber nicht nur an den anderen, liegt auch an uns.
Also das heißt, ihr sucht langfristig nach einem Nachfolger?
Ja. Aber wir haben noch nicht zum Beispiel jetzt offiziell Inserate geschaltet. Wir lassen so ein bisschen laufen und gucken mal eben, ob jemand hier vorbeikommt, was eigentlich auch passiert ist. Jetzt sind wir da ein bisschen am Verhandeln, wie man das, wenn überhaupt, mal gestalten könnte und so weiter. Also wir sind schon dran, weil wir sind eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, beide sehr, sehr müde, weil es einfach dieses Non-Stop-Business ist, was der Tourismus einfach, was in der Natur der Sache liegt.
Ja, du hast es gesagt, es hat sich jemand gemeldet, der die erste Podcast-Folge gehört hat, Sebastian. Er hatte mir nämlich auch geschrieben, ganz nebenbei hat er kommentiert bei Facebook und meinte, ich bin seit Dezember auf Dominica und bin bei Annette und wir sind jetzt dahin ausgewandert und ja, bald ein Jahr auf der Insel. Und ich so irgendwie, was? Das gibt's ja nicht. Also, vielleicht kannst du das mal erzählen.
Ja, eben, Sebastian hat sich ja bei mir gemeldet aufgrund dieser Podcast-Folge, die wir gemacht haben vor 4 Jahren. Sehr sympathisch von Anfang an, also E-Mail-mäßig, sehr nur schriftlich. Und hat sich eben darauf bezogen und gefragt und dies und jenes. Und er wollte dann auch gleich sofort einen Container packen und weiß der Kuckuck was alles mitnehmen. Und ich habe ihm dann gesagt, was ich wirklich allen Leuten sage, ich habe ihm gesagt, kommt jetzt mal für ein Jahr, okay? Kommt mal für ein Jahr, brecht nicht alle Zelte ab, kommt einfach mal her, mitbringen müsst ihr eigentlich nichts, weil es gibt auch hier Waschmaschinen und wenn man unbedingt einen haben muss, Geschirrspüle und Bügeleisen und whatnot. Und sie haben das dann so gemacht, sind letzten Dezember angekommen, haben sich dann sehr gut, sehr schnell eingelebt und sie lieben es hier. Sie lieben, lieben, lieben Dominica. Und tatsächlich werden Sebastian und ich jetzt zusammen ins Geschäft kommen für die neue Saison. Ich habe ihn, weil ich eben ein bisschen genug habe vom Restaurant und dem ganzen Personal vor allem, ich habe ihn als Restaurantmanager angestellt, mal für 5 Monate für die Saison.
Also das heißt, er lebt jetzt mit seiner Familie seit dem letzten Dezember auf Dominica und ist da schon so ein bisschen angekommen.
Ja, und zwar ganz in der Nähe. Also wir gehören ja, wir sind ja außerhalb des Dorfes, aber er lebt, sie leben, die Familie, in dem Dorf, zu dem wir gehören, in Salisbury, also gar nicht weit weg von hier, was natürlich auch sehr ideal ist, wenn er nachher hier arbeitet. Und es gefällt ihnen wahnsinnig gut. Wir haben sich sehr schnell mit vielen Leuten bekannt gemacht und angefreundet. Nein, sie passen wirklich hierher.
Also ich bin total begeistert, dass wir hier irgendwie so ein Paar zusammengebracht haben mit dem Podcast. Ich drücke sehr die Daumen, dass das alles so funktioniert. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird auch eine Folge geben mit Sebastian zusammen. Ich habe ihn nämlich angefragt, so dass auch im Podcast hier mal seine Auswanderungsgeschichte nach Dominica erzählt wird, so dass wir am Ende hier einen sehr schönen Abschluss hinbekommen. Also da drücke ich wirklich die Daumen und ich drücke auch die Daumen, dass ihr auf jeden Fall da einen Nachfolger findet, um dann irgendwann mal auch in Rente gehen zu können, weil ihr wollt ja auch schon da bleiben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank erstmal. Ich wünsche mir das wirklich auch, weil das ist jetzt der erste Kandidat seit sehr, sehr langer Zeit, wo ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es klappen könnte. Und ja, jetzt gucken wir halt, wie es dann weitergeht mit dem Hotel auch. Vielleicht sieht das dann so aus, dass er das Restaurant übernimmt und jemand anderes das Hotel. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eins ist sicher, es muss demnächst geschehen. Weil wir merken es jetzt beide, weißt du, 60 ist halt irgendwie ein blödes Alter, da nimmt viel ab, gesundheitsmäßig. Und da muss man sich dann schon allmählich überlegen, wie viel man wirklich noch, wir haben ja immer fast alles selber gemacht und. Und das geht dann alles nicht mehr so einfach. Aber ich denke, dass wir schon jemanden kriegen.
Sehr cool. Also Annette, vielen lieben Dank für das Update bis hierhin. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club rüber und sprechen da generell über Tipps, die Annette Auswanderern mitgeben kann, die auch nach Dominica kommen wollen. Und vor allen Dingen reden wir auch darüber, wie man eine Daueraufenthaltsgenehmigung für die Insel bekommt. Wenn du das hören willst, dann werde jetzt Mitglied im Club von Einfach-Aussteigen. Dann kannst du den Bonusteil ab sofort in jeder Folge hören. Mitglied werden ist ganz einfach, entweder über die Webseite der auswanderpodcast.com oder klick auf den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App. Ab 5 Euro im Monat bist du schon mit dabei. Ich freue mich, wenn du reinkommst. Annette, dir jetzt erstmal vielen herzlichen Dank bis hierhin. Wir gehen rüber.
Danke dir, Nicola.
Das war bis hierhin das Update mit Annette auf der Insel Dominica. Und jetzt der Hinweis für nächste Woche, denn dann ist bei mir zu Gast Sebastian, der ominöse Podcast-Hörer, den die erste Folge mit Annette so inspiriert hatte, dass er mit seiner Familie die Sachen gepackt hat und vor einem Jahr nach Dominica ausgewandert ist. Die ganze Geschichte dazu also in der nächsten Woche am Mittwoch hier bei mir. Ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist, um zu hören, wie sich hier einmal mehr der Kreis schließt. Bis dahin, alles Gute, ciao.